Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und diesmal wieder, so wie alle drei Monate, eine Sendung zu unserem Schwestermedium, dem Evolve Magazin. Mit mir hier im Studio sitzt Frau Nadja Rossmann. Nadja, hallo.
Einen schönen guten Abend.
Nadja ist mit mir und mit Mike Hauschke und Elisabeth Evolve das Kernredaktionsteam von dem Magazin Evolve. Und wie Sie wissen, anders als das Radio ist das Magazin eine dreimonatige intensive Vorbereitung auf ein Thema, das dann in Druck vorgelegt wird. Und wir hatten uns ein Thema vorgenommen, das, ich sag mal, schwierig im Druck legbar ist, weil es eine gewisse Spannung zwischen dem gibt, was wir hier ansprechen wollten, und einfach dem Format eines Printmediums. Wir sprechen über Intimität. Und Intimität ist etwas, das auch einen intimen Raum verlangt, und wie es gelingen kann, Intimität in einem Magazin anzusprechen, und was uns hier ein Anliegen war anzusprechen, und die Autoren, die wir hier reingeholt haben, das wollen wir heute in dieser Sendung miteinander besprechen. Hallo Nadja nochmal.
Ja, hallo. Ja, es ist irgendwie so ein Prozess, ist gerade bei einem solchen Thema eigentlich fast so etwas wie ein Wunder. Weil wenn man so in die eigene Erfahrung geht und sich fragt, was ist denn Intimität, was ist Nähe wirklich, dann hat, glaube ich, jeder Mensch nicht nur schon eigene Erfahrungen dazu, sondern auch unglaublich viele Vorstellungen. Und als wir in dem Redaktionsprozess angefangen haben, so diese Frage von Nähe und Intimität zu bewegen, da merkt man sehr schnell, wie schwierig es ist, zu versuchen, eine tiefere Dimension eines solchen Themas zu erschließen und in eine Wortebene, in eine Wahrnehmbarkeit, die sich schriftlich dann mitteilen lässt und mit Lesern teilen lässt, zu bringen, ohne dabei die Nähe an sich zu zerstören oder artifiziell zu machen. Weil es ist, glaube ich, schon eine große Kunst, etwas, was so fein sein kann, was in der menschlichen Erfahrung auch so verschieden lebt und aus so vielen unterschiedlichen Dimensionen erwachsen kann, das wirklich mitteilbar zu machen, ohne plakativ zu werden.
Lass uns doch mal ansprechen, warum reden wir von Intimität? Was ist die Bedeutung von Intimität? Das Magazin nennt sich ein Magazin für Bewusstsein und Kultur. Und wir haben den Titel fürs Magazin genannt, ganz nah, Intimität als Herz des Lebens. Für uns als ein Magazin, das sich einer progressiven Spiritualität verschrieben hat und das eben den Untertitel trägt, Magazin für Bewusstsein und Kultur. Warum ist Intimität hier ein Thema, dem wir eine ganze Ausgabe widmen wollen?
Ja, im Kern ist Nähe, glaube ich, wenn man sich so den menschlichen und auch kulturellen Entwicklungsprozess betrachtet, wirklich ist Entwicklung ein totales Thema von Nähe. Weil heute können wir uns diese Frage nach Nähe und was sie für uns bedeutet, überhaupt nur stellen, weil wir eine gewisse Nähe in unserem Heranwachsen und auch in unserem kulturellen Entwicklungsprozess schon wieder verloren haben. Wenn man sich so kulturell anschaut, wie Menschsein beginnt als Gelebtes, dann ist das immer eine Erfahrung des Ungetrennten. Also zum Beispiel Menschen in tribalen Kulturen, die noch völlig mit ihrem natürlichen Lebensumfeld verbunden sind, die werden sich nie so, wie wir heute im 21. Jahrhundert, die Frage nach Nähe stellen. Und wenn man sich dann anschaut, dass man eben so über diese ganze Differenzierungsbewegung, die Menschsein seit diesen Anfängen durchgemacht hat, heute in unserem individuellen Dasein gelandet sind, dann wird auf einmal sehr plausibel, warum wir heute auch das Thema Nähe als große Frage mit uns tragen und wirklich wissen wollen, wie können wir dem Leben nah sein, wie können wir anderen Menschen nah sein und das auch ja teils als wirklich tiefe Sehnsucht in unserem Menschsein heute wahrnehmen. Weil wir haben heute einen so unglaublich weiten Horizont. Wir können uns selber, unsere Psyche, unsere Befindlichkeit so genau wahrnehmen und auch beschreiben, dass wir auch immer mehr Lücken wahrnehmen können. Und das ist faszinierend, weil diese Lücken lassen uns ein Fehlen von Nähe oft wahrnehmen, aber zeigen uns gleichzeitig auch immer so ein bisschen diesen Zug, wie können wir uns wieder verbinden. Also es ist fast so, die Suche nach Nähe ist fast so wie ein menschliches Lebenselixier in der heutigen Zeit. Und was wir mit dem Heft versuchen, ist einfach aus verschiedenen Perspektiven mal so zu eruieren, wo suchen wir denn nach Nähe und wo finden wir sie und was passiert in uns selber, wenn wir uns darauf auch einlassen.
Ich glaube, es ist mal auch ganz gut, was du angesprochen hast, um überhaupt Nähe verstehen zu können, ist es gut zu verstehen, dass wir als Menschen die Fähigkeit zur Distanz haben. Und dass Distanz haben nicht unbedingt etwas Negatives sein muss. Und dass unsere menschliche Kultur auch die Fähigkeit zu etwas Distanz haben zu können, braucht. Man könnte auch so sagen, dass unsere aufgeklärte Kultur oder vielleicht noch weitergehend unsere Weltkultur eine Distanz zu unserer unmittelbaren Umgebung braucht. Das heißt, ich muss einen Blick weit aufmachen, ich muss Zusammenhänge sehen, ich muss abstrahieren können, um einen Weltzusammenhang als Weltzusammenhang in den Blick zu bekommen und wirklich Kontexte zu halten, also zu verstehen, politische Zusammenhänge zu verstehen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, auch spirituelle Zusammenhänge zu verstehen, braucht auch eine gewisse Fähigkeit zur Distanz. Das bringt mit sich auch ein Verlust an unmittelbarer Nähe. Wenn wir zum Beispiel jetzt über das Thema unseres Magazins reden, können wir unsere Motive erklären, können wir unsere Zugänge erklären und in gewisser Weise eine gewisse distanzierte Aufklärung darüber betreiben, was unsere Motive sind, ohne dass ich gezwungen bin, mich zu zeigen, intim zu sein, verletzlich zu sein. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, wie ich den Leitartikel für dieses Magazin geschrieben habe, in dem ich oft auch gewisse philosophische Gedankengänge, verschiedene integrale Gedankengänge reinbringe, all das nicht zu machen, sondern in dem Magazin in einer Weise, die von öffentlichem Interesse ist und zu dem Thema des Magazins passt, mich in meiner Verletzlichkeit, in meiner Intimität auch zu zeigen. Da war natürlich auch der Anspruch dabei, hier auch etwas über das Thema Intimität zu zeigen, aber eben der Anspruch, das nicht in einer theoretischen, distanzierten Art und Weise zu machen, sondern indem ich mich in die Sichtbarkeit bringe. Und das war auch eine interessante Erfahrung, so einen Artikel anzugehen, weil so einen Artikel hatte ich in Evolve noch nie geschrieben, weil ich merkte, wenn ich sonst einen Artikel schreibe, bin ich angreifbar über die Inhalte, die ich reinbringe, über den Stil, aber nicht so verletzlich, wie ich mit diesem Artikel bin, einfach weil ich in die Sichtbarkeit komme. Das heißt, Intimität sind jene Bereiche, wo wir Distanz und Abgrenzungen fallen lassen und uns auf eine Weise begegnen, die wir eben genau intim nennen. Und was immer wieder von den verschiedensten Autoren in diesem Magazin auf verschiedene Art und Weise durchgeht, ist, dass intim sein zu können, überhaupt wieder sich auf Intimität einlassen zu können, eine Kunst des Menschseins ist, die wir vielleicht wieder neu lernen müssen, weil es geht natürlich nicht darum, dass naiv einfach verletzlich zu sein, sondern wenn wir uns zum Beispiel im Magazin oder wenn wir uns jetzt hier in diesem Radiogespräch zeigen, das auf eine Weise zu tun, die jetzt nicht einfach naiv, verletzlich, intim ist und ich Intimitäten hier im Mikrofon plaudere, die eigentlich niemanden interessieren, aber gleichzeitig mir zu überlegen oder in dem Gespräch mit dir mich in die Sichtbarkeit zu bringen, die mich auch verletzbar sein lässt. Und zu sehen, das ist einerseits etwas höchst Persönliches, etwas höchst Privates, aber andererseits diese Privatität, diese Privatheit, diese Offenheit zwischen uns als zwischenmenschliche Kultur als Wert zu schätzen und zu pflegen, hat viel mit der menschlichen Kultur zu tun, die unser Anliegen in diesem Magazin Evolve ist, die unser Anliegen in diesem Webradio Radio Evolve ist, hat aus meiner Sicht viel mit dem zu tun, was eine progressive Spiritualität ausmacht, weil hier unsere Menschlichkeit, unsere Unmittelbarkeit einfach anwesend sein darf. Mhm. Allein das anzusprechen, das zu wagen, halte ich für einen kulturell, ich lasse es mich anders sagen, halte ich für eine politisch wichtige Aufgabe.
Ich finde interessant, wie so in dem, was du gerade gesagt hast, Verletzlichkeit und Offenheit sich in meiner Wahrnehmung auf eine ganz neue Weise berühren. Weil gewöhnlich hat man in sich im eigenen Weltbezug immer diesen Reflex, dass wenn man eine bestimmte Grenze zur Offenheit überschreitet und noch offener ist, dann automatisch die Gefahr eines Verletztwerdens besteht. Und in deinem Artikel im Heft, finde ich, kommt genau das Gegenteil auf so einer tiefe Weise in die Erfahrbarkeit, nämlich dass man eigentlich an diesem Punkt, wo man so maximal offen ist wie möglich, wo man sich mal des Filterns, des Selbstschutzes, all solcher Verteidigungsmanöver enthält und wirklich ganz mit dem Leben ist. Und die Momente, die du in dem Beitrag beschreibst, das sind ja Alltäglichkeiten, die uns allen begegnen. Und die wir aber oft gar nicht in dieser Tiefe wahrnehmen. Und ich merke, dass wenn man wirklich einfach mal in diesem Mit-etwas-Sein ist, und das ist ja keine, für sich betrachtet, keine große Sache, dann eröffnet sich auf einmal das Leben auf eine Weise, wie man es nur selten wirklich bewusst wahrnimmt. Also ein Beispiel, du beschreibst da so eine Szene im Zug, wo auch wahrnehmbar ist, so diese ganze Flüchtlingssituation, die uns heute europaweit so sehr beschäftigt, dass wirklich die Anwesenheit vieler Menschen wahrnehmbar wird, die Anwesenheit von Sorgen, von Ängsten, von Herausforderungen, auch Reaktionen von deutschen Zugreisenden darauf. Und man nimmt im Lesen diese Gesamtmelange wahr und spürt eine unglaubliche Intensität und merkt auch so, dass solche Szenen nicht so etwas wie Lösungen in sich tragen. Unsere Verunsicherung dem Leben gegenüber und dieses Bedürfnis, wieder durch Distanz auf eine sichere Position zu kommen, liegt ja immer daran, dass wir oft dieses Unerklärliche nicht aushalten können und es einfach nach einer Seite auflösen wollen. Und für mich liegt aber in dieser tiefen Beschreibung der ganzen Prallheit dessen, was es ist und auch so verwirrend es auch ist, sowas unglaublich Öffnendes, weil man merkt, wenn man all diese Eindrücke einfach mal da sein lässt und sich ihnen aussetzt, dass einem dann nicht nur nichts Negatives passiert, sondern dass man auf einmal in dieser Konfusion einen ganz neuen Punkt von Sicherheit entdeckt.
Wobei ich gar nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass einem hier nichts Negatives passiert. Also diese Garantie möchte ich gar nicht abgeben. Die halte ich nicht für einlösbar. Nur so dieses Risiko einzugehen, hat was damit zu tun, Leben zu wagen. Und ich glaube, du hast eher so als Gegenbild das Beziehen von Positionen, das Entwickeln von Verständnis und mit reingebracht. Das sind alles, wenn wir uns einfach mit uns, mit der Gesellschaft, mit der Kultur auseinandersetzen wollen, wichtige Fähigkeiten, um die Orientierung zu finden, um uns in unserem persönlichen, privaten Leben orientieren zu können, aber auch in unserem Zusammensein, in unserem gesellschaftlichen Leben orientieren zu können. Das heißt, wir brauchen wirklich auch Denkfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit und einen ganzen Satz von menschlichen Fähigkeiten. Aber der Kern, und deswegen glaube ich, stimmt der Untertitel des Magazins auch, Intimität ist das Herz des Lebens. Wenn wir Intimität nicht wagen oder wenn wir die Kunst nicht wagen, Intimität in unserem Leben zu einem gemeinsamen Aufblühen bringen zu können, werden wir das Leben verpassen. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass ein wirkliches, lebenswertes, menschliches Leben nicht möglich ist ohne der Kunst der Intimität. Die Szene, die du angesprochen hast, diese Zugszene in meinem Artikel, wo ich einfach geschildert habe, weil ich in den letzten Monaten viel im Zug von Österreich nach Frankfurt gesessen bin und die Züge überfüllt waren mit Flüchtlingen aus Syrien, aus Nahost, aus dem Balkan. Und ich einfach diesen Eindruck des dort Sitzens in diesem überfüllten Zug mit den Anwesenden und ihren einfach in ihrer Anwesenheit und wie das nicht betroffen hat, das löst nichts von der ganzen komplexen Frage, wie gehen wir in Deutschland, wie gehen wir in Europa mit dieser Flüchtlingskrise um. Das löst davon überhaupt nichts. Aber umgekehrt, eine Lösung, die diese Dimension der intimen, des intimen sich betroffen werden lassen, des hier von Mensch zu Mensch miteinander in Resonanz gehen und wahrnehmen, dass das hier menschliches Empfinden auf menschliches Empfinden trifft, ohne dass diese Dimension Teil unseres Umgangs mit so komplexen Fragen ist, werden wir die Weise, wie wir damit umgehen, hundertprozentig unmenschlich sein. Es ist nicht die Lösung, aber es gibt keine Lösung ohne. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Autoren in diesem Magazin auf verschiedene Weise anbringen. Und vielleicht sag mir einfach, welche von den Autoren willst denn du herausgreifen, wenn wir es einfach, wir können nicht durch das ganze Magazin durchgehen, aber wenn du sagst, diese Autorin, die haben was von dem Thema aufgegriffen, ja, das hat dich auch berührt.
Also ich finde gerade jetzt auch in dem Kontext, den wir gerade angesprochen haben, die sind ja Bourgeois wirklich, man kann sagen, unter die Haut gehend. In dem Interview das Sakrament der Verletzlichkeit, da macht sie so diese heilige Dimension von Nähe so wahrnehmbar. Weil es ist, ja, wie du gerade gesagt hast, wir können Nähe allein und Intimität sind keine Lösungsansätze für die Fragen unserer Zeit. Aber sie sind der Punkt, von dem aus wir unser Leben nicht nur leben können, sondern vielleicht sogar endlich leben müssen, weil wir sonst ja zu wenig wirklich in der Welt sind. Und Cynthia Bourgeois macht aus einer spirituellen Perspektive das Feld unwahrscheinlich auf, indem sie ja die Heiligkeit von Nähe als menschliche und auch zwischenmenschliche Erfahrungsmöglichkeit aufscheinen lässt, kann man sagen. Also es geht nicht nur darum, ja, in einer spirituellen Dimension eine Nähe zu suchen, die wir im Zwischenmenschlichen heute vielleicht vermissen und deswegen sowieso durch eine Seitwärtsbewegung versuchen, im Transpersonal so eine neue Art von Zuhause zu finden, sondern sie schafft es so, diese ja, Spannweite von Menschsein und Nahsein aufzumachen, dass wirklich Nähe etwas ist, was uns selber auch über unser Ich-Sein hinausführt und uns paradoxerweise dadurch uns selber in dieser Welt viel deutlicher spüren lässt.
Was du hier mit der Bourgeois ansprichst, ist ja ein interessanter Punkt. Wenn ich sage, Intimität, Verletzlichkeit ist etwas Heiliges, dann mache ich das Thema auf eine Weise auf, die das Persönliche, das Private weit übersteigt. Das ist ja ein Urteil. Und es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was ist das Wort heilig. Nein, das ist, man muss jetzt nicht durchdeklinieren, was ist denn mein Verständnis von heilig. Ich finde es viel spannender, dass jeder von uns, das ist zumindest meine feste Überzeugung, eine Resonanz mit diesem Wort heilig hat. Und dieses Resonanzverhältnis, also dass etwas anklingt, die Möglichkeit, dass etwas heilig ist, lässt in mir etwas anklingen, das für mich eben mit diesem Wort verbunden ist. Und ohne jetzt dann die Begriffe hier durchdeklinieren zu müssen, zu sagen, da ist etwas Heiliges, kommt eine Dimension von Wertschätzung, von Hochachtung mit ins Spiel, die meine Beziehung zu dem, was ich hier als heilig empfinde, auf eine ganz bedeutsame Weise beleuchtet. Wenn ich sage, dieser Moment, den wir jetzt gerade haben, du sitzt auf der einen Seite des Mikrofons, ich sitze auf der anderen Seite des Mikrofons, ein paar hundert Leute hören zu, Friedrich sitzt an der Technik rechts von uns, gewöhnliche Radio-Studio-Situation, nichts Spezielles, kein Weihrauch, keine Kerzen, kein gar nichts. Und ich sag oder ich lasse mich auf die Möglichkeit ein, dass dieser auch etwas Heiliges hätte. ohne es verschnulzen zu wollen damit. Man kann daraus sehr schnell, nehme ich diesen Augenblick in einer anderen Dimension wahr. Allein die Möglichkeit, dass unsere Begegnung, damit meine ich die Begegnung zwischen uns, uns hier drei im Studio, aber auch die Begegnung mit all denen, die uns gerade zuhören und vielleicht, hoffentlich, uns auch per E-Mail in Fragen begegnen werden, dass hier etwas Heiliges ist, das ändert radikal die Intimität und die Bedeutung dieses Augenblicks. Das heißt, der Verletzlichkeit und Intimität, wie es die Bourgeot beschreibt, diese Dimension zuzuschreiben, da kommt auch dieses das Wort Mysterium hier mit rein, weil das Heilige, das berührt irgendwie was auch Mysteriöses. Und das überhaupt in der Begegnung zwischen uns zuzulassen, das als etwas anzunehmen, was vielleicht permanent anwesend ist in jeder echten Begegnung, ist ja vielleicht die Quintessenz von Spiritualität. Ich brauche vielleicht die Definitionen gar nicht. Einfach das sein zu lassen und das nicht auszuschließen, heißt vielleicht hier eine spirituelle Dimension aus dem Leben nicht auszuschließen. Und zu sehen, das passiert nur in Intimität, in Nähe. In Distanz ist es nicht möglich. Nähe ist das Medium, in dem sich diese, ich sag's mal so, heilige Dimension überhaupt zeigen kann.
Ja. Ja, und da kommt vielleicht auch durch die Hintertür so das Paradox des Versuches, dass wir häufig bemüht sind, eher durch eine psychologisch-persönliche Zwischenmenschlichkeit das, was Nähe wirklich ausfüllen kann, zu begreifen und daran auch oft scheitern. Wir haben im Heft einen wunderbaren Beitrag von Robert Augustus Masters, den vielleicht manche auch kennen als den Autor des Buches Spiritual Bypassing. Und Masters ist so jemand, der wirklich ein sehr tiefes Verständnis für unsere spirituelle Entfaltungsfähigkeit hat und genauso auch für unsere psychischen Engstellen.
Ja, aber du kommst jetzt nicht aus ohne den Titel dieses Artikels mit zu nennen, weil der bringt die Sache ja schon auf den Punkt.
Genau, es geht um sensationellen Sex bei Masters. Und das ist, wir haben diese Phrase sehr bewusst gewählt als Überschrift für seinen Artikel, weil sie nämlich das ganze innere Ringen, das uns mit dem Thema als Menschen oft beschäftigt, so auf den Punkt bringt. In unserer psychischen Wahrnehmung von Menschen als Gegenüber sind oft so unsere eigenen Vorstellungen dessen, was werden kann oder soll, präsent, dass wir das, was ist und erst recht das, was zwischenmenschlich möglich ist, uns damit völlig verstellen. Und Masters ist wirklich ein Mensch, das tut er in diesem Artikel sehr, sehr deutlich, der versucht, das Gespür dafür zu wecken, wie sehr wir uns mit unseren Vorstellungen von Nähe und Intimität begrenzen und eigentlich davon völlig wegbringen. Wir können die Nähe zu einem Menschen nicht, durch unsere eigenen Maßstäbe, die aus unserem so besonders sein, aus unserer Individualität kommen, die öffnen uns nicht das Verständnis für Nähe, sondern es braucht diesen größeren Raum des Loslassens, der, der uns wirklich auch von uns selbst absehen lässt, damit wir überhaupt frei werden für sowas wie Intimität. Und Masters beschreibt halt, und das beim Lesen erkennt man da sehr viele eigene Reflexe, die man im Laufe einer Lebensspanne so durchmacht, wieder, dass man wirklich immer im anderen etwas sucht, was in einem selbst befriedigt werden möchte. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Nähe. Aber das ist in unserer Kultur sehr etabliert.
Der Masters-Artikel, den fand ich ja deswegen so wichtig, dass der in dieser Ausgabe drin ist, weil er viele unserer Vorurteile anspricht. Mhm. Und der Titel bringt ja schon, ist ja phänomenal, du brauchst nur sensationeller Sex sagen. Mhm. Und zumindest geht es mir so, ich mag der Einzige sein, das löst eine Reaktion aus. Das lasst einen nicht unbetroffen. Das hat einerseits eine ganz einfache, auch biologisch hormonelle Grundlage, aber es hat etwas mit dieser Erwartungshaltung, die du ansprichst, zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass in einer Welt, die ja wenig Nähe zulässt, Sexualität so als eines, wenn nicht vielleicht das einzige Refugium wahrgenommen wird, in dem man wirklich dann noch intim sein kann und dann Intimität und Sexualität eigentlich zu einer Gleichsetzung gefunden haben. Und das ist der Punkt in Maß, das macht eine unheimliche Überladung von Sexualität mit sich bringt in unserer Erwartungshaltung, als würde eben sensationeller Sex all unser Defizit an Intimität auffangen können. Und dann haben wir natürlich in der Regel die enttäuschte Realität, dass er das nicht tut, in der Regel zumindest. Und was er versucht ja einfach zu demystifizieren, ist, Sexualität ist etwas, was wunderbar sein kann, was aber nicht die Frage nach Intimität kann nicht die Lösung auf die Frage nach Intimität sein. Umgekehrt, also sein Zugang, und da hat er wohl sehr recht, es ist die Fähigkeit zur Intimität, die es erlaubt, dass Sexualität anders gelebt werden kann. Also, wie es so schön auf Deutsch heißt, umgekehrt wird ein Schuh draus. Intimität ist etwas, was nicht in diese Schublade von Sexualität mit dieser völlig überzogenen Erwartungshaltung unserer Kultur irgendwie einlösbar ist. Und viele auch dieser drängenden Suchversuche in unserer Kultur sind einfach Suchgänge in eine Sackgasse. Intimität muss viel umfassender überhaupt mal angesehen werden. Und dann kann man auch das Thema Sexualität auf eine andere Art und Weise ansehen. Also diese Verquertheit, die wir in diesem Thema haben, indem wir dann alles auflasten und gleichzeitig völlig ausblenden, dass die Frage nach Intimität nicht automatisch eine Frage nach Sexualität ist, da ist viel Stoff zur Kontemplation.
Ja. Ist ja auch schön, Cynthia Bourgeau mit ihrer Perspektive auf zölibatäre Intimität mit dem Heiligen macht ja wirklich das Feld in die andere Richtung auf, so dass man, wenn man zwischen diesen beiden Perspektiven einfach mal so ein bisschen offen verweilt, überhaupt erstmal diesen Raum atmen kann, den Intimität auch braucht. Und gleichzeitig ist es auch, und dafür geht unsere Autorin Hildegard Kurt in ihrem Artikel sehr stark, ist, wie soll ich sagen, diese Art des Zugangs zur Nähe uns in unserer Gegenwartskultur nicht wirklich gegeben. Und sie braucht auch von uns, ich sag mal, so eine Bereitschaft, immer neue Formen der Offenheit und Erkundung überhaupt zuzulassen und auszuprobieren. Und Hildegard Kurt, sie beschreibt das als Erkundung im Prädisziplinären, kommt aus einem sehr starken Wissenschafts- und Erfahrungsbezug und versucht auch dafür zu sensibilisieren, dass Nähe ja im Kern ein ko-kreativer Prozess ist, der wirklich das Anheimstellen unseres Menschseins im Versuch, neue Verbindungen zu finden, herausfordert.
Das ist auch ein spannender Artikel, weil er fängt ja unheimlich poetisch an. Er fängt unheimlich poetisch mit einer Schilderung von einem Weizenfeld an und mit einer sehr einfühlsamen Darstellung, wo man gar nicht weiß, wo will denn dieser Artikel jetzt überhaupt hin, wird dann in gewisser Weise sehr theoretisch. Und sie macht in dem Artikel eine Unterscheidung, sie macht viele Unterscheidungen, aber eine Unterscheidung, die ich als sehr wesentlich empfunden habe und die es vielleicht wert ist, auch hier in unserem Gespräch zu wiederholen, eine Unterscheidung, die die deutsche Sprache macht, zwischen Realität und Wirklichkeit. Und die Hildegard Kurt versucht, das ein bisschen auseinanderzunehmen, und, weil wir verwenden das eigentlich synonym. Du kannst Wirklichkeit sagen, du kannst Realität sagen. Und sie versucht, indem sie diese zwei Worte, die ja beide aus dem Lateinischen, wenn man die eine aus dem Lateinischen kommt, das andere kommt nicht aus dem Lateinischen, das ist ein deutsches Wort, Realität hat mit dem lateinischen Wort res, dem Ding, zu tun und ist die Frage nach den vorhandenen Dingen, Dinge, die da sind. Und der Gedankengang, den sie hat, ist, wenn wir die Welt als Realität primär ansehen, suchen wir nach Dingen. Und es gibt ja dieses schöne Wort der Verdinglichung, und alles zu einem Ding wird, dann ist eine Trennung zwischen, da ist das Ding und da bin ich und da sind all diese Dinge draußen. Wirklichkeit, sagt sie, ist eine Ebene drunter. Wirklichkeit, das muss jetzt kein Verding, das ist alles, was wirkt. Das ist viel unmittelbarer. Eine Wahrnehmung von Welt, die sich darauf einlässt, auf alles, was wirkt, braucht jetzt nicht diese verdinglichte Wahrnehmung von Welt, die in sich schon Trennung ist. Dann merke ich vielleicht, dass wir in einer Gegenwart sind, die auf eine sehr feine und sehr unmittelbare Weise in unserem Miteinander, in unserem Gespräch wieder, aber auch in dem Raum, in dem wir sitzen, an dem Abend, in dem wir hier sind, in der Winterkälte, die hier gerade in Frankfurt ist, in einer Wirklichkeit sind, auf die man sich einlassen kann. Und ich suche nicht nach Dingen, die irgendwo feststehen, sondern es ist eine sehr intime Erfahrung all dessen, was auf uns nicht wirkt. Und zu sehen, bevor wir eine Sprache, und das kann man auch wieder kulturgeschichtlich genau ansehen, wie wir zu dieser verdinglichten Sprache kamen, zu dieser Wahrnehmung, dass alles diese Dinge sind, wie kann man das auflösen und vielleicht davor zurückgehen und zu einer Unmittelbarkeit finden, nicht, dass nicht Dinge auch Dinge sein dürfen, aber dass die Dinge transparent werden und eine Wirklichkeit zum Durchscheinen kommt, die in ihrer Unmittelbarkeit sehr intim wirkt. Und dass das eine Berührbarkeit und eine Verlebendigung unseres Miteinander ist, uns auf diese Ebene einzulassen, ist, wie gesagt, einer der Hauptpunkte, die sie in diesem Artikel versucht herauszuarbeiten.
Ja, und das, also ich glaube, es ist wert, sich auch wirklich die Dimension, was es bedeutet, so im Leben zu sein, nochmal deutlicher zu machen. Weil Hildegard Kurt macht ja auch viele Projekte, die versucht, für diese Wirklichkeit überhaupt Erkundungsräume zu schaffen. Weil sie beschreibt das auch so ein bisschen in ihrem Artikel, zu sehen, was es von uns eigentlich verlangt, in so einer Art von Offenheit und Durchlässigkeit erstmal einfach im Leben zu sein, ohne sofort auf das wieder ergreifen wollen von etwas hinzusteuern, sondern wirklich auch in der Lage zu sein, in ja so einer Freiheit von Ergebnis oder Zieldruck dem Leben einfach mal zu begegnen, anderen Menschen erstmal einfach zu begegnen, weil das ist in der heutigen Kultur, kann man das schon fast als das Kultivieren einer neuen Kunst betrachten, einfach weil wir so reaktiv sind, was ja auch Teil des Erfolges der modernen Kultur ist, dass wir wirklich diese tiefere Schicht des einfach nur Daseins und überhaupt berührt werden Könnens wieder erlernen müssen.
Was du hier ansprichst, ist eine sehr weitreichende Kulturkritik. Und das geht über die Verdinglichung hinaus in eine instrumentalisierende Wahrnehmung von Wirklichkeit. Dass ich eigentlich die Realität nur mehr in den Zusammenhang von Zielvorstellungen, von Erwartungshaltungen, von Nutzenverhältnissen, von Systemzusammenhängen wahrnehmen kann. Alles ist ein Instrument, ein Mittel zu etwas. Und wir sind eingebunden in den Zahlen unserer Miete bis zu unseren sozialen Verpflichtungen, die wir haben. Das ist alles ein instrumentelles Netz von Eingebundensein, das uns permanent, so wie du schilderst, auf Trab hält. Und uns zu einer Weltsicht verführt oder vielleicht sogar zu einer Weltsicht treibt, in der ich nichts außerhalb dieser instrumentalen Zusammenhänge wahrnehmen kann. Das heißt, ich sehe dich hier mir gegenüber und habe zum Beispiel eigentlich nur im Sinn, wie wir diese Radiosendung erfolgreich machen, über die Bühne bringen können, damit das Projekt Webradio hier wirklich auch ein tragendes Projekt ist, damit dieses und jenes, alles schön und gut, ist ja nicht, dass es in sich etwas Negatives ist, aber den Punkt, den du machst, wenn das die einzige Weise ist, in der ich dich wahrnehme, nehme ich dich nicht wahr. Ich nehme dich so nur in einem Zweckzusammenhang wahr. Und diese Verselbstständigung von Zweckzusammenhängen verstellt uns die Unmittelbarkeit der Begegnung und, um zu unserem Thema zu kommen, die Unmittelbarkeit von Intimität. Mediation, das ist ja so ein Thema, das wir hier immer wieder auch ins Radio bringen und das auch dir ein besonderes Anliegen ist mit deinen anderen Projekten, die du verfolgst und einfach auch persönlich als Praxis, ist ja unter anderem nichts anderes als all diese Zweckzusammenhänge einfach mal sein lassen, das heißt sich aus dieser Hypnose befreien, um dann, wenn ich das Wort so nehmen darf, nackt in der Unmittelbarkeit der Gegenwart sich zu ertragen. Und einander zu ertragen. Einfach zu sehen, wenn all das einmal vorgelassen wird, dass dann eine Welt aufbricht, die mit diesen Zweckzusammenhängen nichts unmittelbar zu tun hat, aber sehr viel mit Intimität.
Ich finde das spannend, weil du hast das Thema Meditation angesprochen. Und wenn man meditiert, selbst in der Meditation kann man Gefahr laufen, diese Art der Nähe zu verfehlen, indem man das Loslassen, das in der Meditation geschieht, auch wieder als ein Ding oder ein Ziel betrachtet. Ich habe bei der Recherche zu meinem Artikel für diese Ausgabe habe ich sehr viel in den Büchern von Jeff Carrera gelesen, der auf sehr vielfältige, erfahrene Weise beschreibt, wie es sein kann, wirklich einmal nicht in diese sofortige Reaktion auf etwas zu gehen. Und wenn man sich zum Meditieren hinsetzt, dann mag einem das selber noch vergleichsweise einfach erscheinen, weil sich auf ein Kissen setzen, das ist ja in gewisser Weise ein sich herauslösen aus dem aktuellen Weltbezug. Und ich habe in meiner alltäglichen Erfahrung, als ich am Schreiben des Artikels war, immer wieder versucht, im Lebensprozess selber dieses Atemholen mal zu praktizieren und zu gucken, was passiert denn in den turbulentesten Situationen, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich muss jetzt sofort auf etwas reagieren. Was passiert, wenn ich dort den Mut habe, erstmal einen Moment mit dem, was ist, zu sein? Und das ist völlig verblüffend, weil man in solchen Momenten, gerade wenn das Leben so richtig an einem zerrt und rüttelt, wenn es da gelingt, einfach mal eine Sekunde oder zwei nur da zu sein, dann hat man auf einmal so wirklich dieses Aufleuchten von Nähe, was es wirklich bedeutet, im Leben zu sein. Und ich glaube, dass an solchen Momenten erkennt man dann auch, ja, vor was für einer kulturellen Erkundung wir hier überhaupt mit diesem ganzen Themenfeld stehen und was das auch für unser menschliches Erleben nochmal an, ja, Fülle bringen kann, sich diesem Thema mehr anzunehmen.
Ich möchte gerne hier eine Frage reinbringen, die eine Hörerin hier gestellt hat. Liebe Nadja, lieber Thomas, wenn ich euch so zuhöre, entsteht auch ganz stark das Gefühl, dass ihr nicht nur von der Nähe zwischen Menschen sprecht, sondern von der Nähe zum Leben selbst. Ungefilterte Nähe zum Lebensimpuls scheint mir die tiefste denkbare Intimität zu sein, in der wir dann anderen Menschen auch aus dieser Intimität begegnen und in völliger Beziehung, eine völlig neue Beziehung gehen können.
Finde ich total wunderschön und treffend formuliert, weil also meine Erfahrung im Leben zeigt mir, dass genau diese Richtung wirklich für Intimität was unglaublich Nährendes hat, sich so in dieses Größere anzuvertrauen, trägt einem im Leben auch in diesen kleinen Begegnungen zwischen einem Ich und einem Du, zwischen dem eigenen Ich und mehreren Dus auf eine völlig andere Weise. Und ich glaube, viele Menschen, die vielleicht meditieren, werden diese Erfahrung machen, dass dieses wirklich in der Welt, im Leben als Ganzes immer mehr sein zu können und all diese Schutzschichten, die man so um sich herum macht, durchlässiger werden zu lassen, dass das ist, was uns wirklich allem nahe bringt. Und das wird dann auch in persönlichen Beziehungen natürlich auf eine sehr tiefe Weise erfahrbar und zeigt vielleicht auch, wie ja, müßig es umgekehrt ist, zu versuchen, diese Intimität dem Kleinen abringen zu wollen. Weil Intimität ist nichts Kleines, sondern sie ist was sehr, sehr Großes.
Und man könnte es ja auch so sagen, dass selbst die sogenannte kleine Intimität, die du ansprichst, wenn man sie wirklich anblickt, nicht getrennt ist von der großen Intimität. Mhm. Weil was die Hörerin schreibt, dass es eine Intimität mit dem Leben selber ist, manchmal ist es leichter, Intimität zu etwas Kleinem zu verniedlichen. Und zum Beispiel auch in der zwischenmenschlichen Intimität sie zu etwas Kleinem Privaten zu verniedlichen, das macht sie immer irgendwie handelbarer. Aber vielleicht ist das Beschneidung von Intimität, weil vielleicht ist diese zwischenmenschliche Intimität immer eine Intimität auch mit dem Großen in uns. Können wir das ertragen? wenn wir einander begegnen, nicht nur dem scheinbar Kleinen, sondern dem Großen in uns zu begegnen, in Intimität. Ich glaube, allein wenn man das, was ich gerade versucht habe anzusprechen, nachvollzieht, bleibt einem zumindest, mir ist auch ein bisschen der Atem stecken, weil man sieht, das geht nicht ohne Herausforderung. Und wie ein gewisses Sicherheitsbedürfnis das gern ein bisschen begrenzen würde. Aber das, was die Hörerin eben anspricht, dass Intimität letztendlich eine Intimität mit dem Leben selber ist, was immer damit gemeint ist, aber jeder von uns hat einen intuitiven Bezug dazu. Und dass da etwas Großes um Undefiniertes hier sich zeigt, auf das man sich einlassen kann, macht es so herausfordernd, aber macht es aber auch so attraktiv, ja, sich aufs Leben einzulassen.
Ja, und gleichzeitig finde ich, dass der Punkt, den du implizit gemacht hast, diese menschliche Seite, also diese Beziehung zum Leben als Ganzen, dass das keine Abstraktion ist, sondern dass sie sich immer wieder wirklich in das Menschliche hineinbewegt. Weil ansonsten sind wir eigentlich wieder bei diesem Rückzug aus dem Leben. Und sich dem wirklich zu stellen, das ist was ja unglaublich Beglückendes, aber es verlangt dann von uns auch alles auf eine gewisse Weise.
Eine Hörerin stellt die folgende Frage. Bin seit 8 Jahren mit einem Borderliner befreundet und habe diese Geheimnisse der Nähe und Intimität sehr intensiv gelebt. Jedoch war auch extreme Trennungsschmerz immer wieder so zerstörend, dass ich fast darin verbrochen bin, weil er keine Beziehung mit Beständigkeit leben kann, will. Diese gesellschaftliche Erscheinung ist ein großes Problem des neuen heutigen Lebens, weil diese Menschen sich aus der Familie mit Kleinkariertheit und Kriegsvergangenheit herauskatapultieren. Wie kann ich dies aushalten, ohne daran zu zerbrechen? Er bricht die Beziehung immer wieder ab. Es ist tief verletzend.
Das ist, wie soll ich sagen, es ist eine erschütternde Frage, weil sie im Kern wirklich zeigt, wie sehr wir alle in unserem tiefsten Kern verletzbar sind und das unser Menschsein ausmacht. Und ich frage mich gerade so, ja, wie sehr können wir uns wirklich hingeben, um ja diese Verletzbarkeit nicht zu etwas werden zu lassen, was uns auffrisst. Weil ich glaube auf eine gewisse Weise, dass letztlich genau diese Verletzbarkeit unser Menschsein ist. Und dass sie nichts ist, vor dem man sich irgendwie schützen kann, sondern ja, das ist einfach das Annehmen dessen, was wir als Mensch sind.
Und ich würde noch von der anderen Seite gern dazu sagen, dass es auch mit unserem Mut zu tun hat, sich auf das Leben ganz einzulassen. Weil Teile dessen, was diese Hörerin hier schildert, ist auch, dass wir uns nur fein dosiert auf Intimität einlassen, mit einem speziellen Gegenüber, der dann auch alles leisten können muss, was ich von dieser Intimität möchte. Die Herausforderung an mich ist natürlich unheimlich größer, mich auf die Intimität des Lebens in einer Umfassendheit einzulassen, wo dann nicht ein anderer das Leben als Ganzes abfangen muss. Es macht den Schmerz, den Sie ansprichst, den du aufgenommen hast, nicht weniger schmerzhaft. Aber es macht den Kontext viel größer, wahrzunehmen, dass wenn jemand sich der Intimität verweigert, deswegen die Intimität des Lebens nicht weicht. Bei Schmerz, ich will es nicht verniedlichen, aber zu sagen, welchen Mut es braucht, dem Leben umfassend die Chance auf Intimität zu geben, was natürlich mich verletzbarer macht, aber gleichzeitig das Leben viel tragfähiger, weil nicht ein Einzelner das ganze Leben für mich erfüllen muss. Und das ist auch so eine Frage wie, haben wir den Mut? Haben wir den Mut dazu? Und haben wir vielleicht auch damit die Fähigkeit, auch anderen Mut zu geben zur Intimität?
Ja, und es ist ja auch die Offenheit für diese Berührung, die auch im Schmerz passieren kann, die ist ja auch auf eine gewisse Weise der Gradmesser, wie nah ich dem Leben als Ganzen wirklich zu kommen traue.
Eine weitere Frage, auch von einer Hörerin. Euer Gespräch hat das Thema so gut beleuchtet. In meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich bis vor kurzem davon ausgegangen bin, dass Intimität entsteht, dass mich etwas von außen einfach berührt und ich aufgehe. Das wird sozusagen zusammen klingen. Ich dachte, der Hauptakzent läge außen, aber so langsam dämmert mir, dass die große Aktion auf meiner Seite liegt, in Resonanz gehen, sagt ihr. Nun wie? Ist vielleicht ein Akt der Hingabe an dem, was um mich ist, ein Nachhören dessen, was in jeder Begegnung noch in mir klingt? Wie weit kann ich mich hingeben? Kann ich allem gegenüber meine Verletzbarkeit öffnen? Kann ich alles leben? Ich freue mich sehr auf das Heft.
Wie schön. Das ist auch wirklich, glaube ich, dieses immer mehr sich darauf einzulassen, dass das Leben und die Nähe darin eine permanente Überraschung ist. Und dass das wirklich nichts ist, was man, es ist nichts, was man von außen bekommt, es ist nichts, was man selbst macht, sondern was sich immer wieder in diesem unsagbar spannenden Wechselspiel zwischen Ich und Welt aufs Neue manifestiert. Und das ist ein permanenter Fluss. Und ich glaube, wenn das Heft so ein paar neue eigene Suchbewegungen möglich werden lässt, dann haben wir damit schon, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Und vielleicht, wo wir schon sehr am Ende sind, noch einen kurzen Hinweis auch darauf. Wir haben ja in den letzten Ausgaben mit einigen Künstlern zusammengearbeitet bei Evolve in der grafischen Gestaltung. Und bei dieser Ausgabe haben wir die besondere Freude mit dem Bildhauer Stefan Huber zusammengearbeitet haben zu können. Und diese Skulpturen, die viele Artikel im Heft illustrieren von ihm und auch Bilder aus seinem Gesamtwerk, die verbinden auch diese menschliche Dimension mit dieser größeren Dimension, ja. Das Künstlerische und das Heilige. Und allein unter diesem Gesichtspunkt freuen wir uns auch sehr, wenn die Leser sich wirklich von diesem Gesamtkunstwerk auch so ein bisschen getragen fühlen, weil ich glaube, diese künstlerischen Arbeiten von Stefan Huber, die öffnen auch für diese Dimension jenseits der Worte, die Intimität hat.
Und die Idee, die wir hatten, was wir jetzt schon seit einigen Ausgaben so verfolgen, jede Ausgabe in Zusammenarbeit mit einem bestimmten Künstler zu gestalten, hat natürlich genau damit zu tun, ein Magazin auch zu einer intimen Erfahrung werden zu lassen und hier nicht nur das Wort, das manchmal auch die Dimension der Abstraktheit in sich tragen kann, zu Wort kommen zu lassen, sondern Kunst, die oft in einer stärkeren, weil sich nicht so leicht in offenbarem Sinn verlieren kann, deswegen in einer direkteren Berührtheit einen erreicht, mit als Ausdruck dieses Magazins zu bringen. In diesem Heft, wo es speziell um Intimität geht, war es natürlich auch eine besondere Herausforderung, dann auch diesem Thema gerecht zu werden. Ich hoffe, und das ist ja sondern auch der Anspruch dessen, was wir mit diesem Magazin immer wieder versuchen, dass diese Unmittelbarkeit und diese Intimität eben auch in einer intimen Gestaltung des Heftes, Gestaltung, dass hier eben auch die Verletzbarkeit des Künstlers in seiner Kunst mit in den Dialog des Heftes kommt, dass das etwas ist, das beim Lesen überspringt. Insofern würde ich mich freuen, wenn das Heft auch viele Leser und Leserinnen bekommt. Es hat uns unheimlich Spaß gemacht, es zu produzieren. Wir haben auch unheimlich viel dabei gelernt. Und wir würden uns auch sehr freuen über Rückmeldungen aller Art. Auch Rückmeldungen ist eine Form der intimen Beziehungspflege zwischen den Machern des Magazins und denen, die das Magazin lesenswert finden. Insofern danke auch für die Fragen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Einen schönen guten Abend.